Nicht wüscht. Das ist der Podcast von Hans-Jürg Zink zu seinem Mundart-Roman «Tüet nicht wüscht, eine Gimmerliebe von seiner Zeit, das Gäbige am Thunersee». Erschienen 2023 im Neptun Verlag Bern. Das Klavierintro ist von Edwin Peter. Lesen tut der Hans-Jürg Zink. Folge 13, Kapitel 16. Hemmungen ablegen. Das Petit Fleur geht schon fein ein bisschen gut. Jules übt jetzt den Wildcat Blues. Etwa zweimal ist er noch zum Eugen Miescher in die Stunde. Seither denkt er könnte das alleine, aber das Ziel, bei den Blues Brothers mitzuhelfen, was ihm Miles mittlerweile gelungen ist, scheint ihm je länger, je unrealistischer. Schliesslich ist er jetzt eine Sekunde an und sollte der Schule den Faden nicht verlieren. Vor allem Mathematik, Latein und Griechisch geht es tun. Und die Noten sind trotz im Einsatz manchmal ziemlich mittelmässig. Da hilft auch ein Sisser im Aufsatz «Was für Dichter braucht die Schweiz?», wo der Bugge speziell gerühmt hat, nicht kompensieren. Dazu macht der gebige Druck, Jules soll die Rolle vom Spielleiter in unserer kleinen Stadt von Thornton Wilder übernehmen, wo das nächste Laienspielprojekt von 3K Petrus wird. Thornton Wilder hat ja das Ende mal gelesen, also ist ihm der, noch bevor er das Stück kennt, sympathisch. Und nachdem er es gelesen hat, sowieso. Für ihn ist klar, dass er als Duke den Spielleiter spielen will. Am Gäbiger scheint das zu passen. Und so fassen die Schüler die Rolle, wo auch das Ende findet, sie gesegnet dort drin. Der Gimmerball vom 25. November ist durch. Auf dem Heimweg am Morgen um 2 sind Enni und Schüler eng aneinander vom Schulhaus in Richtung vom Dökt in seiner Villa gespaziert. Es hat ganz fein und trocken geschneierlet. Und ging dort, wo es keine Strassenlampe hatte, sind sie bleiben stehen, für einen neuen Anlauf zu nehmen, mit Umarmen und Münscheln und Küscheln. «Schätzi, ich hab dich gern. Gell, du hast mich auch gern. Sicher hab ich gern. Ganz, ganz fest.» Und bei Döckis Gartentöre in der Abschied, heftig und heiss, wie wenn es für Gäng wäre, dabei ist es nur bis am Montag. Da sieht man sich ja schon wieder. Auch wenn Umarmen und Münscheln in den Gängen und den Klassenzimmern im gelben Schulhaus Anfang 60er Jahre noch nicht modern ist, jeder Blick und jedes Lachen zählt und tut gut. Und schon am Sonntag zum Mittag erzählt die Schüler der Familie, also, das Enni, das ist dann wirklich noch ein Netz. Ich glaube, die laden ihn noch mehr an einen Schwurf ein. Damit hat er vorgespurt für einen Winterbau und gerade auch noch für Zehnten oder anderen ein Kauerfest. Der Vater findet es in Ordnung, dass sein Junior jetzt so eine hat, wo er, wie man früher in Verbindung hat gesagt, als Besen kann brauchen, weil nämlich so Väter in seinem Studentenleben einen ganz wichtigen Stellenwert hatten. Nur, dass er als Student ein halb Dutzend Jahre älter war als jetzt sein Sohn, überschaut er mit Schein. Jules' Mutter hingegen lässt auf Juris Eröffnung hin zuerst mal ihr ganzes Misstrauen und ihre Urangst vor einem zu frühen Geschleipf und müssen heiraten etc. von ihrer Seele Besitz ergreifen. Sie weiss nicht recht, soll man den Stier jetzt bei den Hörnern packen und das Animal herbitten oder vergessen und verdrängen, was das Bequemste wäre. Und die Geschichte auf sich zukommen. Schliesslich beruhigt sie sich wieder und verleiht sich auf Beobachten und Warten. Bis Ende Jänner am Winterbau, wo ja sie mit Frodi traditionsgemäß zu den Stammgästen gehört. Dann ist es soweit. Dann gibt es einen valablen Grund, falls das Verhältnis überhaupt noch aktuell ist, das Mädchen offiziell einzuladen und näher lernen zu kennen. Und schliesslich redet sie sich zu, ist sie ja felsenfest vom Anstand von der Frau Dr. Wiesen oder mit auch von deren ihrer Pensionärin überzeugt. Umso mehr als Schül ein paar Andeutungen gemacht hat, wie Emmi zu seiner Schlummermutter steht und dass der Vater Trummer mit ihrem Götti, dem Kunstmaler Eduard Wiesen, zusammen sein Leben bei einem Lawinenunglück verloren hat. Ein Kind, das Sättiges erlebt hat, kann kein schlechter Mensch sein, denkt Trudi. Und kann vorderhand, was die Beziehung von ihrem Sohn mit der Anna Trummer betrifft, sein Gewissen beruhigen. Zu einem Kauerfest gehört der Kauer. Meistens neumen am Rand der Altstadt. Ein langer Schlauch, Bachsteinmauern, Betonboden, wo einem Wein- oder Gemüsehändler gehört, aber momentan leer steht. Durch Beziehungen bringt es jemand vor Klasse fertig, den Raum praktisch gratis als Festlokal zu mieten. Die Möblierung genauso spartanisch wie die Beleuchtung. Dreifarbige Birnen an Drähten, die aus der Tille schauen. Dann wenden noch etliche Glieger, abgefickte Kanapee oder ausgebrauchte Traktorenpneu, ein paar Küsse drin, ein Betttuch drüber. Fertig ist ein Liebesnest. Ein paar leere Bierfässchen um einen alten Gartentisch markieren die Bar. Ein Plattenspieler wird von Fall zu Fall organisiert. Hauptsache, man findet irgendwo eine Steckdose, die Fuß hat. Nach der Winterferien ist es Linigerwalle. Der Kauer gehört seinem Onkel, der in beiden Sekunden eine Einladung streut. Nur mündlich natürlich, es soll es nicht alle vernehmen. Am Samstag, 14. Jänner, gäbe es dann hinter der Burg ein super Fest. Aber nichts für Weicheier. Er, der Liniger, spendiert das Flüssige, Bier, Wein, Shampoos, Wodka à Diskretion. Eingeklemmte und Küche sollen die Frauen mitbringen. In erster Linie sind die Mädchen von beiden Klassen erwünscht, aber man könnte ja auch noch Weiblichkeit aus dem Seminar einladen. Schül ist klar, dass die Anni und er da mitgemeint sind. Sie machen gerade in Nähe vom Tatort ab, am 7:30 beim Kino Rosentor. Allerdings muss Schül bei diesem Treffen gerade dreifach staunen. Erstens, dass die Anni mit dem Miles zum Kino auskommt. Sie sind zusammen Borgia und Bess gucken. Das sei ein super Film, erzählt sie ganz begeistert. Zweitens, dass sie von Miles eine blaue Gauloise nimmt, von er galanter mit seinem Feuerzeug anzündet und wie wenn nichts wäre, bläst sie den Rauch in die Luft, pautet die Säsch zwischen den rot angemalten Lippen, hängt sich links bei Schül und rechts bei Miles ein und so animiert sie die Zwesen im Geschwindschritt über die Strasse den Stutz auf gegen den Eingang von dem Keller zu ziehen. Bei der hellen Holztür mit dem schmiedisigen Klopfer wartet Flora Blaser. Ein Miles sei temporär auserwählt. In dem hängt sich bei Männi aus, wie wenn nichts wäre gewesen. Verschalpet sie halb gerockte Gauloise auf dem Asphalt. Flötet ein zärtliches «Hallo Flörchen!» Fällt ihr kurz um den Hals, deutet ein Schmätzchen an, drückt die Türen auf und entführt die scharfe Katze die Kellerstege durch. «Du hast mir nichts gesagt wegen diesem Film», macht Schül ein bisschen Stubber. «Jetzt, wo er mit dem Annie einen Moment allein ist, ich wär doch den auch gerne schauen.» «Eh, weisst», sagt sie, «das war eine spontane Entschädigung gewesen, heute nach dem Wochenschluss. Der Sir Williams, unser Englischassistent, hat uns den Film empfohlen. Und dazu ist ja eben alles auf Englisch. Da habe ich gesinnet, das interessiert dich nicht so.» Sagt sie und klappert die Stege durch. Schül hintendrin muss leer schlucken und im Moment, wo das Emmi die Kappen oder Mantel abzieht, gerade zum dritten Mal staunen. «Wie bist denn du auch angelegt? Und was soll die Friese? Wer es im Bau gewünscht?» Aber er hockt auf das Maul und schaut einfach nur. Am Ende seiner Erscheinung ist nämlich komplett verändert. Offenbar war sie den Nachmittag vor dem Kino beim Coiffeur gewesen. Und trägt jetzt die braunen Haare ganz kurz. Fertig mit Locken. Millimeterschnitt ist angesagt. Dazu ein schwarzer, hautengen Pulli. Ein rotes, kurzes Schüpp aus grobem Wollenstoff. Und die schlanken Beine stecken in dicken, schwarzen Strumpfhosen. «Bist du beim Coiffeur gewesen, gell?» Sieht noch schnattig aus. Und so schwarz-rot ist mal etwas Neues. Gefällt mir, sagt er, jetzt, wo er sich gefasst hat. Man könnte fast sagen, existenzialistisch. Und sie grinsen zurück. Du merkst aber auch gerade alles. Aber noch bevor Schül weiterreden kann, tönen laute Frauenstimmen in eher Begeisterung. Nein, Anne, schau mal, Anne, ein Jeans Seaburg Friese. Wo hast du die machen? Beim Max? Ja klar, was meinst du, Bärble? Nur der Max kann so moderne Kuppen schneiden. Die Flora, die Bärble, die Mareike und noch zwei Mädchen vom Semmer sind sich einig und das Anne bestätigt es. Die Frisur nach dem Modell von der extravaganten Jean Seaburg ist von Max. Im Salon Max in der unteren Altstadt lässt sich frisieren, was unter den Damen zu gäbigen Rang und Namen hat. Und darum auch zu Döckli. Und zu Annie hat mit dürfen. Lavern, saufen, schwofen, schmusen. Sie wie ging die vier Hauptsachen an diesem Abend. Man kann sagen, so ein Fest verläuft in vier Phasen. Am Anfang wird gelavert und Musik gelost, was für die Leute natürlich schon ein Zielkonflikt ist. Die paar Jazz-Verrückten von der Rovergruppe Blue Note möchten gerne die neuesten Platten, die Duke, Monk oder Miles mitgebracht haben, auflegen und kommentieren. Dabei sollten alle andächtig zuhören, aber leider ist das nicht zu machen. Das Epistrophei vom Thelonious Monk, das Caravan vom Errol Garner oder das All the Things You Are vom Dave Brubeck Quartet, wo am Schluss die Angefressenen fast verrecken, weil der Desmond und der Brubeck zusammen in eine veritable Fuge einmünden, aber total improvisiert, wie die Spezialisten finden. Das alles können viele von den Anwesenden nicht bis in die Tiefe gutieren. Darum wird gleich wieder reingeredet. Schliesslich ist man ja nicht an ein Konzert eingeladen. Und die gelehrten Kommentare von den Blue Nötler sind nicht allgemein interessant. Der Ursel, der zunächst beim Plattenspieler hockt, macht jetzt dieser Modern Jazz-Seligkeit ein Ende und legt einmal mehr das Träumchen von den Bossbuben auf. Der Liniger Walle macht Werbung für seine Bar und gleich schon ist Phase Nummer 2 im Gang. Es wird biert. Die Musik und die Stimmen, die sich gegen die Musik durchsetzen, werden lauter. Teile mit weissem Mann, Teile mit einem Champis, Teile schenken sich zum Bier ein Wodka ein. So macht es auch Schül und die Sänne zieht mit. Sie kramt aus ihrem Täschchen ein Päckchen Marlboro und fragt ihren Schatz, «Wettest du gehen?» Schül sagt nicht «Nein», auch wenn ihm das Rauchen eigentlich nicht so viel sagt. Er hat sich eben nie gewagt zu lüngeln. Das hat ihn geruset, auch wenn ihm der Vater das beste Vorbild wäre. Aber jetzt nimmt er einem Mann nicht zu gefallen, die Sesch, lässt sich sie von ihr anzünden, weil selber hat er kein Feuer mitgenommen. Und raucht ziemlich brav und harmlos und nicht so gierig wie das Mädchen, das er zwar als seinen Schatz betrachtet, auch wenn er sich ab ihrem neuen Aussehen noch nicht ganz erholen kann. Irgendwie täuscht es ihn fast, er passt jetzt den Ball nicht mehr zu ihr. Aber wo sie die aufgelegten Klavierplatten räumt, gerade das mit der Fuge, der Hammer oder Monk oder Garner faszinierend findet, jeden auf seine eigene Art, kommt das Gefühl vor Vertrautheit wieder zurück. Und Schül denkt, mal, wir gehören zusammen. Derweil für etliche Perle schon mit Schwofen an. Sie mitinnen sagen dem auch Schrägeln. Momentan wird zu allem der Bebop-Schritt tanzt, der sich leicht an jeden Rhythmus, der nicht gerade Tango oder Wiener Walzer ist, lässt anpassen. Nach dem Träumli kommt Marina, der ein Schiff wird kommen, abgelöst von Miloch und von Lonely Boy. Beim Mädchen von Piräus zieht Anne Schül mit sich auf die Tanzfläche, die nicht gerade gross und schlecht beleuchtet ist. Sie finden das Zusammenspiel von den Schritten um ein Adina. Aber plötzlich beim «Alle venez, Miloch» fängt es an zu klappen. Und beim «I'm just a lonely boy» dünkt es sie plötzlich, sie könnten ein bisschen näher aneinander tanzen. Und die gleiche Idee haben offenbar auch andere. Die Stimmung wird inniger. Und wo der Urs noch das Petit Fleur auflegt, ist definitiv Slow Fox angesagt. Und Schwanderschül und Trummerenni schweben Backen an Backen und Körper an Körper durch den Raum und sind innerlich ganz an einem anderen Ort. Komm, wir gehen daher, sagt Schül und steuert das Glieger aus Traktorenpneu in einer fast feisteren Ecke vom Kellerraum an. Und hier gibt es keine Zweifel mehr, dass man in Phase 4 angekommen ist. Die Musik wird gäng wie längfädiger. Irgendwann ist das Miles Davis Quintett an Reihe mit dem All of You, wie geschaffen als Begleitung zum Liebesspiel und einem Roundabout Midnight, wo zeitlich gerade etwa passt. Schül hat das Zwischenspiel mit dem Glockenläuten vom Klavier oder sieben Gückelkrähen gehört, wo der Übergang macht zwischen dem Trompeten-Solo von Miles und dem Coltrane seiner kiestrigen Tenorsaxlinie noch nie so intensiv erlebt. Aber er mag den Höhepunkt jetzt am Ende nicht erklären. Er hofft einfach, sie lassen sich genau wie er von dieser Musik in andere Sphären entführen. Wie Annie und Schül sind auch Miles und Flora und etwa vier weitere Pärchen auf dem Sofa und Foto in den Summen am Liegen. Legen nicht die Kleider, aber alle falschen Hemmungen ab und schmusen jedes still für sich, derweil das Urs, wo der Job als Musikdirektor nicht mehr los wird, eine Platte nach der anderen auflegt. Während die Unbeweibten und Unbemannten noch ein letztes Bierli, ein letztes Glas Roten nehmen, dabei aber auch irgendwie stiller werden und dann langsam in Richtung Kellerausgang verschwinden. So gegen die halbe zwei schnacken die Liniger Wallen, wo sich für den Abend Bärble reserviert hat, aus seinem Schmusi Redwi führen. Hilft sie Begleiterin auf die Beine, die zupft sich Bulli, BH, Strümpf und Strumpfgurt wieder in eine anständige Fasson und er probiert jetzt, diskret natürlich, wie sich's für einen Gastgeber gehört, zum allgemeinen Aufbruch zu mahnen. Da tauchen auch die restlichen Pärchen, Schül und Annie inklusive, eins um das andere aus der Horizontalen auf, erstellen ihre Tenü, schleifen stumm mit Mäntel und ziehen die Kappen über die Ohren. Darauf aber trappen sie mit schweren Gliederkellerstegen auf, lösen sich mit einem fröhlichen Schutter vor kalten Nachtluft wecken und machen sich auf den Heimweg. Liniger als Letzte löscht das Licht und dreht den Schlüssel. Aufgeräumt wird morgen. Kapitel 17. Brav und langweilig. Hat euch das Ende gern von euch? Fragt Trudi am Tag, bevor der Besuch von Schüls Winterbaubesen der Fräulein Trummer soll stattfinden. Schül wird hellhörig. Das Annie, sagt die Mutter nur, weil sie das Mädchen noch nicht richtig akzeptiert hat. So redet man über etwas Fremdes, das man noch nicht gut genug kennt. Andererseits kann Schül ja froh sein, haben die Eltern die Einladung überhaupt organisiert. Und dass die Mutter sogar ein Fondue aufstellen will, der Inbegriff ist vom gemütlichen Znacht in vertrautem Kreis, findet er ein gutes Zeichen. Also läutet er am Annie an. «Ob du gern Fondue hättest, lass meine Mutter fragen. Weisst, wegen morgen am Abend.» Und Zenni sofort. «Natürlich kann ich Fondue gern. Bei uns macht es Kinder Hänsel, aber es geratet mir erst, wenn er einen halben Weissen Intus hat. Und bei uns trinkt man Schwarztee zum Fondue, lacht Schül. Soll mir recht sein. Ich bin nicht auf Wein angewiesen.» Geht Zenni zurück. Und Schül sagt. «Also, bis morgen. Ich hole dich daheim ab.» Und schickt ein imaginäres Münchi durch das Telefon. «Fondue sind gut, bei ihnen koche ich selber der Brütsch und Schwarztee sind auch recht», hat Zenni gesagt. «Was, ein Brütsch hat sie?» fragt Frudi. «Was arbeitet denn der?» «Drummer Hans studiert Medizin, ist früher auch zu Gäbigen in Gimmer und hat bei Frau Dr. Wiesen gewohnt, aber bis jetzt hat er vor allem Militär gemacht. Bis zum Sanitätsleutnant hat er es schon gebrungen und sie scheint ein begeisterter Pistolenschütz.» «Aha!» Also einen, den man brauchen kann, macht der Vater im Ton vor Anerkennung. «Weiss es nicht so recht», sagt Schül. «Dafür hat er zuerst eine Proppe versabbelt. Außerdem ist er Helveter.» «So, so», macht Frodi mit spitziger Stimme. «Ja, das ist eine andere Welt, wie der mir singt, Studenten.» «Warum denn?» will Erika wissen. «Das sind die, die noch zu fechten pflegen», erklärt Frodi, «und sich duellieren und darum etwa mal einen Schmiss am Gring davon tragen. Auf den sind sie dir ein Leben lang stolz.» «Was ist ein Schmiss, Vettu?» fragt Ricky. «Ein Hick, eine Wunde vom Sabu, wo der Doktor muss zunähen. Aber die Narbe, die sieht man ein Leben lang. So wie am Mutti sein Blindarm, gell?» «Du hast es begriffen, Ricky», lacht Trudi. Nach Nacht wäscht Erika ab und verzieht sich anschliessend in ihr Zimmer, gibt Trudi nach dem Fondue bekannt. Frodi sollte auf einmal anführen und dann mit Schül und Annie das Kanapé, der Salontisch und zwei Fotos zügeln, so, dass es vor dem Schmine eine Sitzgruppe gibt, befiehlt sie weiter. Dass das Fräulein Trummer ihr Küche müsse helfen, kommt gar nicht in Frage. Auch wenn die von Anfang an gesagt hat, sie sei dort zu Annie, die sich zum Abtröchnen hat anerboten. «Geht ihr mit dem Schül anfangen, ein bisschen auf das Kanapé sitzen, Anna, bis mein Mann Feuer gemacht hat. Ihr wisst sicher etwas zu berichten», lachen sie. «Später gibt es dann noch Kaffee und Keks. Und den hat Juri fabriziert», ruft Erika. «Ja, ist wahr», staunet Zenni und spielt die Ungläubige. «Ich habe noch gar nicht gewusst, dass die Bruder backen kann. Also, viel kann er noch nicht, aber die paar Rezepte, die ich ihm beigebracht habe, beherrscht der Fei ein bisschen gut», sagt die 12-Jährige stolz. Und alle schmunzeln. «Normalerweise hilft auch Betrug noch abwaschen», sagt Schül, wo sie die Möbel am Umräumen sind. «Aber die ist halt im Wochenende zu Hause Schwanz bei den Eltern.» Und dann fragt der Zenni so laut, dass auch der Vater es gehört. «Wie fleissig gehst du eigentlich heim zu deinem Mütti?» «Im Schnitt alle 14 Tage», sagt sie. «Es ist halt gleich feine Reise, Besuche zu unserem Heimetli. Und natürlich in den Ferien.» Unterdessen hat Frodi, nicht ohne ein paar Mal zu fluchen zu verhaben, sein Birkenholz endlich so weit, dass es zumindest rauchnet. Er drückt dem Sohn der Blasbalg in die Hände und sagt, «Komm, Juri, mach du noch ein bisschen weiter, der Zug ist einfach nicht optimal.» Und zum Ende, «Hab gehört, Anna, eure Mutter sei Witfrau, der schon lang.» «Seit gleich 7 Jahren», erzählt Zenni. «Alt ist ihr Lohen auch umgekommen. Zusammen mit dem Weissen Edi, dem Kunstmaler, meinem Götti.» «Ja, von dem Unfall habe ich gelesen seiner Zeit. Der Weissen Eduard war ein erstklassiger Maler. Hat mir gegen grossen Eindruck gemacht an den Weihnachtsausstellungen. Eine andere wäre, wie der Werner Bär, mein Schwager, der so abstrakte Helgen pinselt. Beim Weissen seiner Landschaften hat jedes Detail gestumme. Hättest du ein Foto daneben haben können. Und wenn ich es vermögen hätte, ich im Gewissen ein Bild abgekauft. Ja, am Götti seiner Bilder stehen noch heute heu im Kurs», bestätigt Zenni. Und Trudi, wo das Kaffeegeschirr bringt und das aufgeschnittene Keks herstellt, will wissen, «Was hat denn euer Papa beruflich gemacht?» «Bergbauer war er und im Winter Skilehrer. Etwas Gewicht hatte und dank dem Töckli hat das Mütti doch das Lädchen aufbauen.» Zenni mit ihrem Jeans Seaburg-Gup sitzt als schwarz-rote Figur kerzengerade auf der Vorderkante vom Kanapé, für ja nicht hinterher zu liegen, und rührt in ihrem Kaffeetassel einen halben Meter Anstandsabstand zwischen sich und ihrem Schatz, wo das Feuer nur halbwegs zum Lauen brungen und endlich auch Platz genommen hat. Sie erzählt jetzt den Eltern Schwander noch etwas genauer, wie ihre Familie nach dem Unfalltod vom Vater durch müssen, für sich einigermaßen eine Existenz aufzubauen. Und wie die Töchter, ebenfalls Witfrau geworden, dank ihrem Vermögen helfen konnten. Alles Zeug, was Schül schon weiss. Nicht zuletzt auch, dass ihre Brütsch lieber Militärli und am Stammtisch hockt, wieder in die Vorlesungen zu gehen. Und sie sagt das alles mit ungefähr so viel innerem Feuer, wie wenn sie der Polizei müsste Auskunft geben. Die älteren Schwander zeigen zwar Respekt vor der Pensionärin von der Frau Dr. Weissen und eine gewisse Achtung ist nicht zu überlassen vor dem Schicksal von einem vaterlosen Bergbauernkind, der sich immerhin bis ins Gymnasium durchgekämpft hat. Aber Herzlichkeit und Nähe mag Trudi nicht zulassen. Und der Vater kann nicht vorangehen, wenn sie hinterher hat. Darum kommen jetzt die üblichen Kontrollfragen zur Ausbildung am Gymnasium, zu Fächern, zu Lehrern und warum sie dann zuerst ins Seminar sind gegangen und nachher gewechselt haben. Auf die Musik, wo der Ego ein gemeinsamer Nenner wäre, kommt gar niemand zu reden, weil zuerst wird jetzt Kaffee getrunken und zu Ende muss Juris Zitronenkeks rühmen. Und da kommt Schül unter einmal der Spott vom Schneider in die Arbütti-Strasse sind. Wo Schül plagiert hat, sie lassen jetzt ein Einfamilienhaus mit Schmine bauen. Wenn ihr denn alle brav und langweilig am Schmineefeuer hockt, fahren wir mit dem Chevy in die Berge und lösen auf der Piste fegen. Genau so hat er den Abend bis jetzt erlebt. Brav und langweilig. Wenn er vergleicht, wie spannend abend die Gespräche mit der Paula Wiesen sind, wie locker und selbstverständlich das Annie und er sich dort benehmen können. Irgendwie geht das hier nicht, denkt er. Aber irgendwie müssen wir es durchstehen und möglichst nicht wiederholen. Die Sendung sieht es offenbar ähnlich. 9:30 steht sie entschlossen vom Kanapé auf und verkündet: Lasst, liebe Leute, wir haben das Wochenende unerwarteten Besuch bekommen von Freunden vom Tökti aus Genf. Ein Ehepaar, Herr Chirurg, seine Krankenschwester. Bidi hat 2 Jahre in einem Urwaldspital gearbeitet. Darum habe ich versprochen, ich komme dann nicht allzu spät heim. Wenn Schül mit mir käme, könnt ihr es auch gerade lernen können und erst noch ein bisschen Franz parlieren. Die Rede macht Eindruck. Schül ist überrascht. Hast du mir noch gar nichts erzählt? Aber weisst, es macht nichts, komm gerne noch ein bisschen. Die wissen sicher viel Interessantes zu berichten von diesem Urwaldspital. Und Trudi will wissen, im Spital von Lamparene, beim Dr. Schweizer, da haben wir nämlich einen Film darüber gesehen. Nein, im Belgisch Kongo, so viel ich weiß, sagt Sanni. Und Frodi, der froh ist, dass er für einen den Besuch nicht zum Gehen muss mahnen, wird zum Spass noch galant, steht auf und läuft zur Garderobe. Also, Fräulein Trummer, es hat mich sehr gefreut. Darf ich im Mantel helfen? Anni spielt mit. Ja, gerne, Herr Schwander, ganz meinerseits. Und herzlichen Dank für das feine Fondue und den schönen Abend. Und einen freundlichen Gruß der Frau Dr. Wiesen. Doppelt Trudi nachher. Sie hat da eine ganz flotte Pensionärin. Will es gerne ausrichten, Frau Schwander. Sie lässt auch lang grüssen. Schül ist sie Winterjacke geholt und muss ein bisschen zu lachen voran ab dem Theater. Vor allem, weil die Eltern Schwander sich nicht nehmen lassen, sie noch bis zum Gartentür zu begleiten. Das schaut ihr gerade gar nicht, noch ein bisschen frische Luft zu schnappen oder Fondue-Geschmack zu den offenen Türen und Fenstern auszulassen. Schül soll einfach schauen, dass es nicht allzu spät wird, aber morgen sei ja Sonntag. Giulio läuft neben Männli im Anstandsabstand noch bis zur Kurve, wo der Finkenweg in die Buchheckstrasse einmündet. Nachher sind sie ausser Sicht. Er nimmt sie oben ein, sie legt den Arm um. Und beim nächsten unbeleuchteten Ecken fallen sie einander um den Hals, legen Lippen auf Lippen, wie wenn sie am Verdursten wären. Und Schül nimmt noch die Zunge zu Hilfe und Annie lässt es diesmal geschehen. So geht der Heimweg etwas länger wieder nötig. Aber das ist nicht gleich. Wann ist denn der Besuch heute angekommen? Fragt Schül, als sie den grössten Durst gelöscht haben und wieder zu einem normalen Gespräch finden. Die Annie macht mehrmals Augen und tut, wie wenn sie nicht wüsste, von was Schül redet. Aha! Die Freunde von Genf, meinst du? Wenn sie sich angekommen, zu geben. Und jetzt bleibt sie stehen. Muss leise in sich hineinlachen. Du Schatz, die sind gar nicht gekommen. Ich habe eine Lüge verzapft, weil ich es auf dem Kanapé von dem Schmine einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und senkt der Blick mit gespieltem Schuldbewusstsein gegen den Boden. Ja, wirklich? Schül bleibt fast der Schnauf weg. Aber jetzt muss auch er lachen und sucht ihre Augen. Da gibt es also die Freunde gar nicht. Das Ehepaar von Genf, wo im Kongo in dem Urwaldspital hat gearbeitet. Mal, die gibt es schon, eifert Sanni. Nur sind sie nicht auf Gebige gekommen. Das Döckchen ist sie über das Wochenende auf Genf besuchen. Damit schickt sie Schül einen verschmitzten Blick. Bist jetzt enttäuscht, Giulio? Jules steht um 7:30 auf, kann nicht mehr schlafen. Es rumoret in ihm hin. Zeit für das Tagebuch. So vieles an einem einzigen Tag. 24 Stunden, ich kann es kaum glauben. Familie Schwander schläft ihren Sonntagmorgenschlaf. Der Sohn sitzt im Haus, allein in seinem Zimmer. Vor 7 Tagen war es noch ein Kind, heißt es von Josef Apfelböck. Ich komme mir ähnlich vor. Aber was bin ich denn jetzt? Ein Mann etwa? Wir lagen zusammen auf dem Sofa im Salon. Sie hatte eine wunderschöne Musik aufgelegt. Daphnis und Chloe von Ravel. Ich hörte das zum ersten Mal. Sommermusik mitten im Winter. Die Geliebte in den Armen. Tönt nach Kitsch. Ist es aber nicht. Wir versanken in einer anderen Welt, ließen einander unsere Körper spüren, genossen Lust, ungestört, dank Annies listiger Lügengeschichte. Haben wir jetzt gesündigt? Ich weiß es nicht, und es ist mir egal. Wenn das Sünde war, dann ist Sündigen etwas Herrliches. Gegen 11:30 nachts rief Paula an, wollte wissen, wie es gehe, den Katzen und überhaupt. Annie sagte freimütig, Giulio sei noch da. Wir hätten gerade Ravel gehört und danach eine Flasche Rioja aufgemacht. Und so gegen 12:30 werde Jules heimgehen und sie rauf in ihre Bude. Robby und Tobi hätten sich satt gefressen und auf ihre Schlafplätze verzogen. Und Paula sagte, ich konnte es hören. Also, habt's noch schön und tut nicht zu wüst, ihr zwei. Und Annie lachte ihr Glöckeli lachen. Das tat mir wohl, bis zinner stine. Jetzt muss ich nur noch ein paar Geschichten der Freunde aus Genf über das Leben im Urwaldspital erfinden. So, Leute, das wär's gsi für heute. Gleich schon kommt der nächste Abschnitt. Hat sich gefallen, schreibt mir's. Es nimmt mich Wunder, glaubt mir's. Vor allem, leset, tut nicht zu wüst. Jetzt lebt wohl und tut nicht zu wüst. Euer Hans-Jürg Zink.